Freut mich auch, dass ich mal wieder hier sein darf. Wir kommen immer wieder gern zu Besuch vorbei auch. Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man hat ja so Lieblingsgeschichten. Und ich glaube, wenn man noch jünger ist, so Kinder und Teenies, Jugendliche vielleicht auch noch, da hat man am liebsten eigentlich so Heldengeschichten. Und ich habe gemerkt mit der Zeit, ich werde auch älter, ich fühle mich noch nicht alt, aber ich werde älter. Mit der Zeit ändert sich das so ein wenig. Und irgendwie sind nicht mehr die Heldengeschichten die Geschichten, die ich besonders faszinierend finde, sondern es sind eigentlich das Gegenteil von Heldengeschichten. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir viele Geschichten, die relativ wenig mit einer Heldengeschichte zu tun haben, sondern die eigentlich ein Zeugnis von dem menschlichen Unvermögen sind. Und ich glaube, der Grund, warum das mittlerweile eigentlich meine Lieblingsgeschichten sind, und ich glaube auch, warum viele diese Geschichten relativ spannend finden, ist, weil wir uns selber darin wiederfinden. Viel, viel mehr darin wiederfinden als in irgendwelchen Heldengeschichten. Wenn du ehrlich zu dir selber bist, und ehrlich auf dich selber schaust, wirst du relativ schnell feststellen, deine Lebensgeschichte ist keine Heldengeschichte, weil du kein Held bist. Ich glaube, vielleicht geht's dir anders, dann können wir uns nachher gerne unterhalten, vielleicht mache ich irgendwas falsch in meinem Leben, aber mein Leben ist durchzogen von Versagen, von Fehlentscheidungen, die ich treffe, von Dingen, die ich falsch mache, von Dingen, die kaputt gehen in meinem Leben. Und deswegen finde ich genau diese Geschichten so mega spannend und ich finde es so spannend, dass die Bibel uns diese Geschichten überliefert. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die relativ am Anfang der Bibel oder zumindest mal im ersten Buch der Bibel erwähnt wird. Und zwar die Geschichte in 1. Mose 27. Und dort geht es um die Familie des Glaubens. Also Abraham wird ja als der Glaubensvater bezeichnet. Und jetzt geht es nicht um Abraham, sondern es geht um seinen Sohn und um seinen Enkel. Und das ist die Familie des Glaubens. Und man müsste ja eigentlich erwarten, diese Familie, das ist doch die Vorzeigefamilie schlechthin. Und wenn wir hinter die Fassaden schauen, dann stellen wir fest, diese Familie ist vermutlich schlimmer als gefühlt jede andere Familie, die wir jemals getroffen haben. Und ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen, 1. Mose 27. Und wir möchten die ersten 13 Verse gemeinsam lesen. Und ich habe für die keine Bibel dabei haben, Text mit hier vorne. Ansonsten sind, glaube ich, im Foyer immer noch Bibeln. Geht ruhig raus, stört mich nicht, wenn ihr jetzt euch eine Bibel holt. Ich würde euch sogar dazu ermutigen, wenn ihr keine dabei habt. Ich lese von Vers 1 bis Vers 13. Und es geschah, als Isaak alt geworden war und seine Augen trüb wurden, sodass er nicht mehr sehen konnte, rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm: Mein Sohn. Er antwortete ihm: Hier bin ich. Und er sagte: Siehe, ich bin alt geworden und ich weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen, geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret. Mach mir ein Essen, wie ich es gern habe, und bring es mir herein, dass ich es esse, damit dich meine Seele segne, bevor ich sterbe. Rebekka aber hörte die Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging hin aufs Feld, um ein Wildbret zu jagen und heimzubringen. Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob: Sieh, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören und sagen: Bring mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, das ich esse und dich segne vor dem Herrn, bevor ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, auf meine Stimme, was ich dir gebiete. Geh hin zur Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gern hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, damit er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sagte zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist rau, ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte einen Fluch über mich und nicht einen Segen. Da sagte seine Mutter zu ihm: Der Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meiner Stimme, geh und hole es mir. Mal bis hierhin. Also wir haben hier vier Personen, die uns erwähnt werden. Das erste ist der Vater Isaak. Isaak ist alt, er ist blind und vor seinem Tod möchte er seinen Sohn segnen. Wen möchte er segnen? Er möchte den älteren Sohn Esau segnen. Und das verwundert ein klein wenig, wenn wir uns die Geschichte im Zusammenhang anschauen. Weil zwei Kapitel vorher macht Gott selber deutlich, bevor überhaupt Esau und Jakob geboren werden, macht Gott selber deutlich zu Rebekka, sagt er dort, und der Herr sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völker werden sich scheiden aus deinem Leib und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also Gott selber sagt eigentlich, bevor die beiden geboren werden, passt auf, nicht der Ältere ist derjenige, um den es wirklich geht, sondern es ist der Jüngere. Das ist derjenige, der die Familie weiterführt. Das ist derjenige, der gesegnet werden soll. Isaak aber sagt, nein, ich will Esau segnen, den Älteren. Warum will er das tun? Warum will er Esau segnen? Nun, die Bibel gibt uns einen kleinen Hinweis, auch in Kapitel 25, der Hinweis in Vers 28, falls ihr nachlesen wollt, Kapitel 25, 28, dort steht, Isaak liebte Esau, und jetzt die Begründung, denn das Wildbret munterte ihm. Also Isaak hat Esau geliebt, weil er gut kochen konnte. Das ist das, was uns hier gegeben wird. Es ist vermutlich nicht der einzige Grund. Die Bibel sagt aber nicht mehr dazu, aber was wäre möglich? Warum liebt Isaak Esau mehr? Wir lesen von Esau, dass er ein Jäger ist. Er ist ein stattlicher Mann. Er ist so der Mann, wo du dir vielleicht auch vorstellst, der kann doch unsere Familie weiterführen. Das ist ein gutes Sippenoberhaupt. Und Isaak möchte diesen Sohn segnen, obwohl Gott etwas anderes gesagt hat. Und dann haben wir Rebekka, die Mutter. Naja, was macht Rebekka? Sie glaubt der Verheißung, die Gott gegeben hat. Sie ist davon überzeugt, Jakob soll gesegnet werden, nicht Esau. Und anstatt mit ihrem Mann darüber zu reden, was macht sie? Sie hintergeht ihren Mann. Sie schmiedet einen Plan. Sie hat das Gefühl, Gott braucht meine Hilfe. Ich muss Gott unter die Arme greifen. Und dann ist da Jakob. Jakob, der jetzt ja in diesen Plan mit eingeweiht wird von Rebekka. Und Jakob hat irgendwie so ein bisschen Angst. Er zaudert so ein bisschen. Aber er hat nicht Angst davor, Sünde zu begehen, sondern wovor hat er Angst? Er hat Angst davor, erwischt zu werden. Also dieser Jakob ist sich bewusst, ich betrüge und ich will auch betrügen. Aber wovor habe ich Angst? Nicht vor dem Betrügen selber, sondern davor aufzufliegen. Und dann haben wir Esau. Und jetzt von der Geschichte, die ich gelesen habe, von den Versen, könnte man meinen, ja, das ist ja jetzt das Opfer der Geschichte. Wenn wir den Zusammenhang lesen, auch wenn ihr jetzt heute Nachmittag nichts zu tun habt, setzt euch mal hin, lest mal ab Kapitel 25, mega spannende Geschichte von dieser Familie. Und dort sehen wir, dieser Esau, der ist so ein Typ, der gibt nicht so viel auf Segen, der gibt nicht so viel auf Erstgeburtsrecht. Der hat sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder Jakob verkauft, weil er Hunger hatte. Weil er jetzt was zu essen wollte, deswegen hat er sein Erstgeburtsrecht abgetreten. Und dieser Esau, der hält nicht viel von der Zukunft, der lebt in der Gegenwart. Also was haben wir hier? Wir haben eine völlig zerrissene Familie, ein völlig kaputtes Haus. Und ich glaube, wenn diese Familie in unsere Gemeinden kommen würde und wir würden die Hintergründe kennen dieser Familie, würde wahrscheinlich niemand von uns sagen, ja wunderbar, euch lassen wir jetzt mal hier machen. Wahrscheinlich würden wir sagen, du übrigens, hier ist eine Telefonnummer, meldet euch da mal, Familientherapie würde euch gut tun. Und wenn es dann besser aussieht, dann können wir noch mal drüber reden. Was macht Gott? Gott sagt, das ist meine Familie. Das ist die Familie. Und wenn du das liest, dann denkst du dir so, echt jetzt? Gab es nichts Besseres? Gab es keine bessere Familie, die Gott hätte wählen können, um damit Geschichte zu schreiben? Wisst ihr, der Punkt ist, Gott schreibt nicht Geschichte mit uns, weil wir Menschen so toll wären, sondern Gott schreibt Geschichte mit Menschen, die völlig versagt haben, Menschen, die völlig am Ende sind. Das Evangelium, die Botschaft, wovon die Bibel zeugt, die Botschaft, die wir Woche für Woche verkündigen in unseren Gottesdiensten, diese Botschaft beginnt nicht mit der menschlichen Stärke. Diese Botschaft beginnt mit Gottes Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Und wo wird diese Barmherzigkeit sichtbar? Nicht bei Menschen, die sich für toll erachten oder wo alles gut läuft, sondern bei Menschen, die völlig am Ende sind, wie diese Familie. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja gut, was hat das hier überhaupt mit diesem Segen zu tun? Warum streitet sich diese Familie wegen einem Segen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn wir Segen, also wir benutzen ja Segen auch, spätestens dann, wenn ihr eine Geburtstagskarte schreiben müsst, dann überlegt ihr euch, was könnte ich jetzt auf die Geburtstagskarte schreiben? Irgendwo taucht auf jeden Fall auf, dass wir Gottes Segen wünschen. Wie oft machst du dir Gedanken darüber, was du dort eigentlich schreibst? Ich glaube, häufig ist für uns Segen etwas, das ist so ein guter Wunsch, ein netter Wunsch, den ich jemandem weitergebe. Wenn wir in die Bibel schauen und spezifisch jetzt auch ins Alte Testament, wo wir gerade sind, dann stellen wir fest, Segen ist mehr, viel, viel mehr als einfach ein Wunsch. Dieser Segen, um den es hier geht, ist nichts anderes als, man könnte sagen, ein bundesrechtlicher Akt. Mit diesem Segen wird gleichzeitig auch der Bund übertragen, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Der Segen, den hier Esau empfangen soll laut Isaak, den aber Jakob empfangen soll nach Gott, ist der Segen, den Gott Abraham gegeben hat. Das heißt, an diesem Segen hängt Gottes Gegenwart, Gottes Schutz, Gottes Verheißung, die Zusage für das Land, was sie erben sollen, die Zusage der Nachkommenschaft und auch die Zusage, ein Segen zu sein für alle Völker auf dieser Welt. Das ist der Segen, um den es hier geht. Es geht nicht einfach um einen netten Wunsch, sondern es geht um den Segen, der letztlich Rettung für diese ganze Welt hervorbringt. Das ist der Segen, um den es hier geht. Es ist nicht ein einfaches Essen, was wir hier haben, sondern es geht um Gottes Weg der Rettung für diese Welt. Das ist das, worum es hier geht. Und hier sehen wir jetzt in dieser Geschichte, sehen wir, wie gesagt, diese vier Persönlichkeiten. Diese vier Personen, die irgendwie so ein bisschen im Clinch miteinander liegen, zumindest haben wir zwei Lager. Und eben auf der einen Seite Isaak mit seinem Plan, gegen Gottes Willen zu handeln, und dann eben Rebekka, die Isaak hintergeht. Und wie ich eben schon erwähnt habe, der Gedanke bei Rebekka ist ja so ein bisschen, ja, eigentlich weiß ich ja, was Gottes Weg ist, aber ich glaube, Gott braucht meine Hilfe. Ich muss Gott unter die Arme greifen, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Kennen wir das nicht auch? Kennen wir das nicht auch? Ich glaube, dass wir das zu gut kennen, diese Gedanken. Wie gut kennen wir teilweise Gottes Wort? Und wir wissen, was Gott verheißen hat. Wir wissen, was er zugesagt hat. Aber irgendwie trauen wir ihm dann doch nicht so ganz zu, dass er es wirklich wahr macht. Und so überlegen wir uns, wie können wir Gott unter die Arme greifen. Ich möchte ein Beispiel geben. Gott hat uns in Jesus Christus verheißen, dass er seine Gemeinde bauen wird. Das hat uns Jesus verheißen. Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Das ist eine Zusage, die er uns gegeben hat. Und jetzt ist es ja so, nicht wenige Gemeinden erleben, dass irgendwie nichts vorangeht. Es kommen keine Menschen zum Glauben. Und vielleicht steigen auch die Besucherzahlen in Gottesdiensten nicht, sondern stagnieren oder gehen sogar zurück. Und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich will zwei erwähnen, weil das sind die Hauptmöglichkeiten, die wir haben. Die eine Möglichkeit ist, ich sage, ich vertraue auf Gott. Wir vertrauen darauf, dass Gott seine Verheißung wahr macht, dass er seine Gemeinde baut. Und wir gehen weiter her und verkündigen treu das Evangelium von Jesus Christus. Die zweite Möglichkeit ist, wir fangen an zu überlegen, was können wir tun? Was können wir dagegen tun oder was können wir dafür tun, dass diese Verheißung, dass die Gemeinde gebaut wird, dass die in Erfüllung geht? Und nicht wenige Gemeinden entscheiden sich für einen Weg zu sagen, naja, also Gottes Wort, die Bibel, das ist ja irgendwie, ja, das ist ja schon ein paar Jährchen alt. Das ist ja eher verstaubt. Damit ziehen wir keine Leute an. Lass uns ein bisschen weniger Gottes Wort machen, dafür ein bisschen mehr Show machen. Das zieht die Leute an. Das begeistert die Leute. Damit bekommen wir unser Haus voll. Und lass uns nicht hergehen und den Leuten direkt vor das Gesicht knallen, was sie eigentlich, dass sie Sünder sind und dass sie verloren sind. Lass uns doch betonen, dass es sich lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein. Lass uns doch betonen, dass dadurch alles gut wird, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Was erreichen wir damit? Vielleicht erreichen wir damit eine volle Gemeinde, das ist absolut möglich. Aber wir erreichen damit nicht, dass die Gemeinde wirklich wächst. Wir erreichen damit nicht, dass Menschen wirklich in eine Nachfolge von Jesus Christus kommen. Wir erreichen damit nicht, dass Menschen wirklich eine Erneuerung in ihrem Leben erleben. Und genau das sehen wir hier auch bei Rebekka. Sie kommt zwar an ihr Ziel, aber was erreicht sie nicht mit ihrem Plan? Dass wirklich alles gut kommt. Überhaupt nicht. Sondern wenn wir uns die Geschichte anschauen, es endet in einem absoluten Dilemma, diese Geschichte. Und dann haben wir diesen Jakob. Und der lässt sich jetzt auf dieses Spiel von seiner Mutter ein. Und er betrügt seinen Vater, er lügt ihn an. Und er setzt dem Ganzen eine Krone auf. Er macht hier etwas, wo ich sagen würde, es gibt wenig Sachen in der Bibel, wo eine Person, die von Gott auserwählt ist, um den Segen weiterzutragen, solchen Mist baut wie dieser Jakob. Und wir lesen, möchte weiterlesen mit uns, die Verse 18 bis 27. Dort sehen wir, was Jakob jetzt macht. Und er ging hinein zu seinem Vater, also Jakob ging hinein zu seinem Vater und sagte, mein Vater. Er antwortet, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Jakob sagte zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit dich meine Seele segne. Isaak sagte zu seinem Sohn, mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden? Und jetzt die Antwort von Jakob. Der Herr, dein Gott, hat es mir beschert. Da sagte Isaak zu Jakob, tritt heran, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak, und als er ihn betastet hatte, sagte er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie die Hände seines Bruders Esau, und er segnete ihn und sagte, bist du mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin es. Da sagte er, so bring mir mein Sohn von deinem Wildbret zu essen, damit dich meine Seele segne. Da brachte er ihm und er aß und er trug ihm auch Wein herein und er trank. Und sein Vater Isaak sagte zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn, da roch er den Geruch seiner Kleider, segnete ihn und sagte, sieh, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Also wir sehen hier eben, diese Geschichte geht jetzt weiter. Wir haben nicht nur den Plan von Rebekka, sondern wir haben auch die Ausführung. Und die Ausführung, die eben jetzt mit Jakob zu tun hat. Jakob nimmt jetzt dieses Essen, was Rebekka zubereitet hat, die ja logischerweise wusste, was Isaak gerne gegessen hat. Sie waren immerhin lang genug verheiratet gewesen, damit sie wusste, was er gerne hatte. Und jetzt kommt Jakob, kommt rein zu seinem Vater und er gibt ihm dieses Essen. Und er möchte ihm dieses Essen bringen. Und jetzt stellen wir fest, Isaak ist verunsichert. Er hört jetzt Jakob und er denkt sich, das ist doch nicht Esau, das ist doch Jakob. Die Stimme, die kenne ich doch. Aber das ist doch nicht die Stimme meines Ältesten, das ist doch nicht die Stimme des Erstgeborenen, sondern das ist die Stimme Jakobs. Und auf der anderen Seite fasst er ihn an und er fühlt ihn. Und er fühlt dieses Fell, was sich Jakob angezogen hat, und er merkt, doch, das ist Esau. Das fühlt sich an wie Esau. Und diese Thematik, die wir haben, diese Zerrissenheit, ist eigentlich symptomatisch für die Person Isaak. Und ich glaube, symptomatisch auch für viele Situationen in unserem Leben, wo wir immer wieder in das gleiche Muster fallen wie ein Isaak. Auf der einen Seite hören wir die Stimme, auf der einen Seite hören wir das, was gesagt wird, und das Gleiche sehen wir bei Isaak, er kannte Gottes Ratschluss, er hatte Gottes Stimme gehört. Und auf der anderen Seite fühlen wir etwas. Und jetzt die Frage, für was entscheide ich mich? Für das, was ich höre oder für das, was ich fühle? Isaak entscheidet sich für das, was er fühlt. Genauso wie er gefühlt hat, nein, Esau, mein Sohn, soll gesegnet werden und nicht auf das gehört hat, was er gehört hat. Ja, ihr versteht, was ich meine. Nicht nach dem gehandelt hat, was er gehört hat, so rum. Dass die Zerrissenheit, die wir hier bei Isaak sehen, dass die Zerrissenheit, die wir, glaube ich, häufig auch in unserem Leben sehen. Und jetzt spricht Isaak den Segen. Wenn wir jetzt weiterlesen würden, dann sehen wir den Segen, den Isaak jetzt seinem Sohn Jakob mitgibt. Und wenn wir uns den Segen anschauen, dann stellen wir relativ schnell fest, dieser Segen ist wirklich der Segen, den Gott Abraham gegeben hat. Das ist im Prinzip vom Inhalt ziemlich genau dasselbe, einfach mit anderen Worten. Dieser Segen ist der Entscheidung oder der Ratschluss Gottes, ich werde mit dieser Person, werde ich diese Welt retten. Mit der Familie, die über diese Person geht, werde ich diese Welt retten. Mit Jakob. Mit diesem Jakob. Dieser Jakob ist alles andere als würdig. Dieser Jakob ist ein Betrüger. Dieser Jakob ist ein Lügner. Dieser Jakob ist ein Gotteslästerer. Was hat er gesagt zu Isaak? Dein Herr, dein Gott hat mir dieses Wildbret geschenkt. Er hat Gottes Namen verwendet, um letztlich seine eigene Sünde zu vertuschen. Und das ist übrigens häufig so, wenn wir anfangen, Gottes Wege zu verlassen, dann beginnen wir in der Regel, Gottes Wort zu manipulieren, zu unserem eigenen Vorteil. Genau das, was Jakob hier tut. Aber genau dieser Jakob ist jetzt der Segensträger. Nicht, weil er würdig ist. Das ist nicht der Grund, sondern weil Gott ihn erwählt hat. Sondern weil Gott gesagt hat, dieser Jakob, den, mit dem will ich Geschichte schreiben. Weil Gottes Gnade beginnt eben nicht dort, wo unsere Sünde aufhört. Gottes Gnade beginnt nicht dort, wo wir perfekt sind, sondern Gottes Gnade beginnt dort, wo Menschen verloren sind. Und dieser Jakob ist zutiefst verloren. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann könntest du jetzt denken, ja gut, jetzt muss ja alles gut werden. Jetzt ist Jakob ja der Sieger, er ist gesegnet. Setz dich heute mal hin und lese Kapitel 28. Lies mal Kapitel 28, wie es weitergeht. Ich glaube, wir können uns alle in Esau versetzen. Esau kommt wieder nach Hause und er erfährt jetzt, naja, übrigens, tut mir leid, ich kann dich nicht mehr segnen, dein Bruder hat dich bestohlen. Was würdest du tun an Esaus Stelle? Du würdest nicht sagen, ja gut, ist nicht so schlimm. Ich habe meinen Bruder ja gern, ich gönn's ihm. Ich glaube, wir würden alle in gleicher Weise handeln und unsere Bestrebung wäre, unserem eigenen Bruder den Kopf abzuhauen. Dieser Typ, dieser Jakob, dieser elende Hund, der mich schon zweimal betrogen hat, der hat es nicht verdient zu leben. Und genau das ist das, was passiert. Esau möchte Jakob einen Kopf kürzer sehen. Was ist das Resultat? Jakob muss fliehen. Der Mann, der eigentlich den Segen empfangen hat, ist auf der Flucht. Er verliert alles. Er verliert sein Zuhause, er verliert seine Mutter, die er nie mehr wiedersehen wird, und er verliert seinen eigenen Frieden. Er ist auf der Flucht. Er muss um sein eigenes Leben fürchten. Aber es gibt eine Sache, die er nicht verliert. Und das ist Gott. Er verliert nicht Gott. Und wieder hat es nichts mit Jakob zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass Jakob so einen großen Glauben hätte. Das hat nichts damit zu tun, dass Jakob in irgendeiner Weise jetzt sich an Gott hängen würde. Sondern der Grund ist, dass Gott ihn nicht aufgibt. Gott begegnet Jakob. Und wo begegnet er ihm? Er begegnet ihm am Tiefpunkt seines Lebens. Jakob ist in der Wüste, in Bethel. Er ist in der Wüste, er pennt auf einem Stein, weil er nichts hat. Er hat kein Zuhause mehr, er hat gar nichts mehr. Er pennt auf einem Stein und dort begegnet ihm Gott. Und genau das ist Gnade. Das ist Gnade. Wir haben manchmal das Gefühl, oder ich glaube, wenn mir ist schon öfters begegnet, dass Menschen das Gefühl haben, Gnade bedeutet, Gott vergibt mir einfach. Gnade bedeutet, Gott sagt einfach Schwamm drüber, ist nicht so schlimm, mach weiter. Das ist nicht Gnade. Wenn das Gnade wäre, dann wäre Gnade etwas ziemlich Erbärmliches. Gnade bedeutet, Gott konfrontiert uns mit unserem eigenen Versagen. Jakob wurde mit seinem eigenen Versagen konfrontiert. Er hat alles verloren. Dieser Typ war am Boden zerstört. Der war am Ende. Der hatte nichts mehr. Warum hatte er nichts mehr? Wegen seiner eigenen Sünde. Und Gott konfrontiert ihn damit, indem dass er auf der Flucht ist. Aber was macht Gott jetzt? Er lässt sie nicht allein, sondern er fängt an, diese Person Jakob zu verändern. Er fängt an, diese Person zu erneuern, Stück für Stück. Und genau das ist Gnade. Gnade bedeutet nicht, dass Gott sagt, schwamm drüber, mach weiter. Sondern Gnade bedeutet, dass Gott hergeht, mich konfrontiert mit meiner Schuld, aber sagt, ich möchte dich verändern. Ich möchte dich erneuern. Ich habe eine Lösung für dein Problem. Ich habe eine Lösung für die Schuld, die du aufgeladen hast. Und dieser Jakob, der hier der Segensträger ist, der jetzt den Segen empfängt, ist ja nicht das Ziel des Segens. Er ist nicht der wirkliche Retter der Welt. Ich glaube, wenn wir diese Person Jakob uns anschauen, dann stellen wir relativ schnell fest, dass diese Person gar nicht der Retter der Welt sein kann, weil diese Person selber Rettung braucht. Jakob braucht genauso Rettung wie jeder Einzelne von uns. Er kann gar nicht der Retter der Welt sein. Er ist ein Schatten auf den wirklichen Retter. Er ist derjenige, der in der gleichen Linie steht wie der Retter. Der Segen geht weiter an Juda. Der Segen geht weiter an seinen Sohn, an dessen Sohn und so weiter. Dann taucht irgendwo David, der König David, auf. Und ganz zum Schluss kommt der wirkliche Retter der Welt. Das ist Jesus Christus. Jesus Christus steht in dieser Linie mit Jakob. Und wenn wir diese beiden Personen miteinander vergleichen, Jakob und Jesus, dann wird etwas ganz Interessantes deutlich. Auf der einen Seite haben wir Jakob, der sich verkleidet hat, um Segen zu empfangen. Jesus, der sich entkleidet hat, um den Fluch auf sich zu nehmen. Wir haben Jakob, der sich etwas nimmt auf eine Art und Weise, wie es in Gottes Augen absolut verwerflich ist, indem das er lügt und betrügt. Und wir haben Christus, der etwas hergibt, was er eigentlich gar nicht hergeben muss und was wir niemals verdient hätten, sein eigenes Leben. Wir haben Jakob, der Segen empfängt, obwohl er völlig mit Schuld beladen ist. Und wir haben auf der anderen Seite Christus, der den Fluch auf sich nimmt, obwohl er keinen Grund dazu hat. Er hat keine Sünde, er hat keine Schuld, aber ist bereit, den Fluch zu tragen. Diese beiden Personen könnten unterschiedlicher gar nicht sein, Jakob und Jesus. Und das ist das, was jetzt Paulus auch im Galaterbrief deutlich macht. Galater 3, 13 und 14. Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, der auf jedem von uns liegt, übrigens auch auf Jakob, indem er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams, der über Jakob gelaufen ist, unter die Völker käme in Christus Jesus und wir durch den Glauben der Verheißung, die Verheißung des Geistes empfingen. Durch Jesus Christus stehen wir nicht als Betrüger vor Gott, sondern als Geliebte. Durch Jesus Christus ist Jakob nicht mehr der Betrüger, sondern er ist der Geliebte. Gott geht her und er verändert diesen Jakob und am Ende seines Lebens, das Ende vom Leben vom Jakob endet nicht mit Scham, nicht mit Schuld, nicht du elender Versager, sondern das Ende von Jakob ist, er bekommt eine neue Identität. Er bekommt einen neuen Namen. Nicht mehr Jakob, der Fersenhalter, der Betrüger ist seine Identität, sondern Israel, der mit Gott kämpft oder für den Gott kämpft. Und das Gleiche gilt für uns. Nicht mehr das, was mein Leben ausmacht, ist die Identität, die ich mit mir herumtrage, sondern das, was Christus vollbracht hat, ist die Identität, die für mich gilt. Und ich glaube, wir sehen uns häufiger, als wir wollen, in dieser Geschichte aus 1. Mose 27 wieder. Ich glaube, wir finden uns immer wieder in einer Situation, wo wir handeln wie Isaak und uns bewusst dazu entscheiden, Gottes Wort zu missachten und lieber nach unseren Gefühlen handeln. Ich glaube aber, wir sehen uns häufig auch in Situationen wie Rebekka. Und wir haben das Gefühl, ja, Gott hat mir etwas verheißen oder Gott hat uns etwas verheißen, aber irgendwie, ich sehe nichts, es passiert nichts. Vielleicht muss ich ja Gott doch unter die Arme greifen. Vielleicht sollte ich vielleicht doch hier oder da mal so ein bisschen ja, das, den Rahmen ein bisschen dehnen, damit Gott so ein bisschen nachgeholfen ist. Und ich glaube, wir finden uns häufig auch bei Jakob wieder. Und wir sind bereit zu lügen, zu betrügen, um zu unserem Vorteil zu kommen. Und wir haben nicht Angst vor der Sünde, sondern wovor haben wir Angst? Aufzufliegen. Und ich glaube, viele von uns sehen sich auch häufig bei Esau. Eigentlich ist uns doch so recht egal, was die Zukunft, mir geht es ums Hier und Jetzt. Hier und Jetzt, darum geht es doch. Was irgendwann sein wird, ist doch egal. Die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, die gelten für jetzt, nicht für irgendwann. Und egal, wo du dich gerade siehst, in dieser Familiengeschichte, in diesem Dilemma. Gott ist nicht überfordert mit dir. Gott ist nicht überfordert mit dem Schlamassel, was du in deinem Leben anrichtest oder angerichtet hast. Gott hat nicht gesagt, ja, übrigens Jakob, ja, wenn du dann mal besser bist, dann bist du der Segensträger. Sondern Gott hat gesagt, du bist der Segensträger. Und das bedeutet, dass ich dich verändere. Und das Gleiche gilt für uns. Gott möchte uns verändern. Jeden einzelnen von uns. Wisst ihr, Gottes Segen hängt nicht an unserer Treue. Dann sähe es ziemlich schlecht aus für uns, wenn Gottes Segen an unserer Treue hängen würde. Und vielleicht erlebst du gerade in deinem Leben, dass alles um dich herum irgendwie kaputt geht. Vielleicht hast du Entscheidungen getroffen, die Beziehungen kaputt gehen lassen haben. Vielleicht hast du Dinge falsch gemacht in deinem Leben und du sagst dir, so wie ich versagt habe, so kann Gott mich nicht mehr segnen. Schau dir die Geschichte von Jakob an. Lies die Geschichte von Jakob. Gott konnte Jakob segnen. Gott ist Jakob gnädig gewesen. Nicht, weil Jakob eine schöne Vergangenheit hatte, sondern weil Gott gesagt hat, ich liebe dich und ich will dich verändern. Und das gilt grundsätzlich für alle von uns, die Kinder Gottes sind. Vielleicht sagst du aber auch, naja, Sünde ist ja eigentlich nicht so schlimm. Gott hat mir ja vergeben, ist ja kein Problem. Und du trägst verborgene Dinge mit dir herum, die vielleicht niemand sieht, weil du Angst davor hast. Wenn sie jemand sehen würde, dann würde ja jemand schlecht über dich denken. Wisst ihr, die Gnade Gottes, die er uns zuteil werden lässt, die er uns entgegenbringt, ist nicht die Absolution zur Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde. Gnade Gottes bedeutet, und das, was ich eben gesagt habe, Gnade Gottes bedeutet, dass er uns verändert. Und zwar immer, ausnahmslos. Wo keine Veränderung geschieht, ist keine Gnade. Wenn Gott gnädig ist, passiert zwangsläufig immer Veränderung. Weil es die Gnade ist, die uns verändert. Und vielleicht sagst du, mein Leben ist die Hölle auf Erden. Mein Leben ist schlimmer als das von Jakob. Mein Leben, selbst die Geschichte in 1. Mose 27 kann mit meinem Leben nicht mithalten. Das ist möglich, ich weiß es nicht. Du leidest irgendwie an Krankheit, an Verlust, deine Lebensträume sind zerplatzt, alles ist zerbrochen in deinem Leben. Wisst ihr, wo Gott Jakob begegnet ist? Lest Kapitel 28 heute Nachmittag. Am Tiefpunkt seines Lebens. Und genau dort bei Jakob sehen wir das, was Paulus im Römerbrief beschreibt, in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Glaubst du das? Glaubst du, dass das wahr ist? Glaubst du, das, was Paulus hier geschrieben hat, entspricht der Wahrheit? Glaubst du wirklich, dass das Gott gesagt hat und dass er das so meint? Ich hoffe es, weil es der Wahrheit entspricht. Und das ist das, was wir bei Jakob sehen. Es heißt nicht, weder Paulus noch irgendeine andere Stelle in der Bibel sagt uns, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir seine Kinder sind, wird alles gut. Und du hast keine Probleme mehr in deinem Leben. Und alles ist nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Das sagt die Bibel an keiner einzigen Stelle. Aber was sie sehr wohl sagt, ist, dass Gott alles, was in deinem Leben passiert, zu deinem Besten gebraucht. Was ist das Beste? Schau in das Leben von Jakob. Das Beste, was ihm passieren konnte, ist, dass er selber von Gott verändert wurde zu einem Mann, der gebrochen war, aber im Vertrauen auf Gott gelebt hat. Es gibt nichts Besseres, was dir in dieser Welt passieren kann. Und egal, was in deinem Leben passiert, Gott wird es gebrauchen. Das ist keine Beruhigungspille, das ist eine Verheißung. Nicht alles ist gut, aber Gott macht oder wirkt alles zum Guten. Bei Gott gibt es keinen Weg, der in irgendeiner Art zu krumm wäre, dass er nicht in seinen Plan reinpasst. Wenn Gott dich liebt, wenn du sein Kind bist, dann ist egal, was dir passiert in deinem Leben, er gebraucht es, um etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Und das Gute ist immer, dass die Beziehung zu ihm gestärkt wird. Dass du in die Abhängigkeit von Gott geführt wirst. Wenn wir uns die Geschichte in 1. Mose 27 anschauen, dann sehen wir eine Geschichte von Menschen, die alles andere als würdig sind, von Gott gebraucht zu werden. Das ist ein Sauhaufen. Das ist wirklich so die erbärmlichste Familie, die du dir vorstellen kannst. Aber Gott wählt sie. Gott gebraucht sie, weil er gnädig ist. Er hat Abraham vorher erwählt, den Großvater von Jakob, der ein Lügner war. Er hat Isaak erwählt, den Vater von Jakob, der ungehorsam war, der sich gegen das Wort Gottes entschieden hat. Er hat Jakob erwählt, der betrogen hat. Und er erwählt Menschen wie dich und mich, Versager. Nicht, weil wir treu sind, sondern weil er voller Gnade ist. Ich möchte mit Römer 5,20 schließen, denn das Gesetz aber ist dazu gekommen, damit die Übertretung noch deutlicher würde, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und genau aus dem Grund endet Jakobs Geschichte eben nicht in einem Schlamassel. Sie endet nicht mit Scham, sondern, wie ich eben gesagt habe, mit einer neuen Identität. Und der Gott, der Jakob gebraucht hat, der Gott, der Jakob erwählt hat, der Gott, der Jakob liebt, ist derselbe auch heute noch. Er ist ein Gott, der segnet, trotz unseres Versagens. Er ist ein Gott, der treu bleibt, auch dann, wenn wir untreu sind. Und er ist ein Gott, dessen Gnade größer ist als jegliche Schuld, die ich in meinem Leben anhäufen kann. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken dafür, dass du uns diese Geschichte von Jakob gegeben hast. Nicht, dass wir uns ein Vorbild an diesem Familientrama nehmen, sondern dass wir sehen, wie groß deine Gnade ist. Du bist nicht am Ende mit deinem Latein, wenn wir versagen, wir Menschen, sondern gerade dann, wenn wir versagen, wird deine Gnade umso sichtbarer. Und ich möchte dir danken dafür, dass wir wissen dürfen, was es bedeutet, dass du gnädig bist. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass Gnade nicht bedeutet, ja, schwamm drüber, mach einfach weiter, sondern Gnade bedeutet, du möchtest uns verändern, du wirst uns verändern, damit wir dir immer ähnlicher werden. Und ich möchte dir danken dafür, für dieses wunderbare Evangelium, was du uns gegeben hast, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, dass er sich entkleidet hat und nicht verkleidet, dass er den Fluch auf sich genommen hat, damit wir leben können, dass er gegeben hat, was wir nicht verdient haben, und zwar das Leben, was er für uns erwirkt hat. Ich möchte dir danken dafür und dich bitten, dass du jeden von uns segnest. Segnest in der Art, wie du Jakob gesegnet hast, indem, dass du ihn verändert hast, dass du ihn gepackt hast am Tiefpunkt seines Lebens und ihn immer näher zu dir gezogen hast, weil du gnädig bist. Amen.